Das ist schön, in der Gegenwart Gottes zu sein. Ne? So ein Privileg, dass wir einen Gott haben, der uns gerne bei sich hat, gerne mit uns Gemeinschaft hat. Ich möchte die noch verbleibende Zeit versuchen, was zu lehren über Gemeindeleitung. Wir hatten ja gestern verschiedene Sachen erklärt, wie Gemeinde wächst. Und das ist so ein Verantwortungsbereich von Leitung. Und wir wollen uns da einige Schriftstellen dazu anschauen, was sagt das Neue Testament über Leitung? Wie soll die aussehen? Was soll sie tun? Was sind ihre Aufgaben? Welche Anforderungen stehen an Leiter? Ich will anfangen mit einer Schriftstelle aus dem 2. Timotheus 3,16. Ist uns sicher bekannt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und wir haben im Wort Gottes die umfassende und auch ausreichende Anweisung und das Vorbild, wie eine Gemeindeleitung aussehen soll und wie sie arbeiten soll, wie sie der Gemeinde dienen soll. Wir wollen uns einige Schriftstellen dazu noch anschauen. Gemeindeleitung nennt das Neue Testament immer die Ältesten. Und ich würde euch bitten, dass wir während dieser Lehre nicht ständig den Gedanken im Hinterkopf haben, ja, aber wie soll das gehen? Ja, aber, das geht doch gar nicht. Oder wie kann denn das gehen? Dass wir das mal nicht gleich weiterdenken, sondern erstmal zur Kenntnis nehmen, was das Wort sagt. Dass wir dafür frei sind. Wie das dann geht, kommt vielleicht später. Weiß ich nicht, wie das diese Woche noch so geht. Ich will mit dem Grundsätzlichen anfangen und schlagen wir mal auf die Apostelgeschichte 14,23 als eine der vielen Bibelstellen, die wir dazu auch haben. Es ist mir also wichtig, dass wir nicht unsere Lehre oder unsere Sichtweise auf einer einzelnen Bibelstelle aufbauen, sondern dass wir sehen, das ist der Grundtenor im Wort und gibt diese herrliche Passage im Psalm 119, die Summe des Wortes ist Wahrheit. Ich halte es immer für problematisch, wenn Lehren auf einer einzelnen, vom Zusammenhang abgetrennten Schriftstelle aufgebaut sind. Und deshalb will ich auch viele Schriftstellen nennen, dass wir sehen, das ist die Grundaussage der Schrift. Also Apostelgeschichte 14,23, als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an dem sie gläubig geworden waren. Andere Schriftstelle dazu, Titus 1, Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten habe. Das ist eine Anweisung von Paulus an Titus und ein Gebot von ihm, dass er da etwas in Ordnung bringen soll, was noch mangelte, in jeder Stadt Älteste einzusetzen. Weitere Schriftstelle, Apostelgeschichte 11,30. Der Zusammenhang ist, dass ein Prophet in der Gemeinde eine Hungersnot vorher sorgte, die dann auch eintrat unter Claudius. Und die Gemeinde in Antiochia sendet eine Gabe an die Gemeinde in Jerusalem, weil sie bedürftig waren durch diese Hungersnot. Apostelgeschichte 11,30. Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Also die Gemeinde in Antiochia sammelte eine Gabe und sandte sie an die Ältesten. Ganz wichtige Passage, Apostelgeschichte 15, das ist die Begebenheit, aufkam, die erretteten Leute, inwieweit sollen die noch Gesetze einhalten oder Speisevorschriften? Was soll jetzt jemand, der Jesus nachfolgt, da tun oder nicht tun? Die Frage der Errettung und was dafür nötig ist, musste geklärt werden. Davon handelt das ganze Kapitel 15. Ich lese mal ab Vers 2. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Ein nicht geringer Wortwechsel. Ich habe einige Zeit lang über dieses Kapitel viel nachgedacht und die Entscheidung, die sie hier trafen, ist absolut bahnbrechend für alle Kinder Gottes, die seitdem auch lebten und leben. Also das war eine sehr, sehr wichtige Frage, die sie hier zu klären hatten. Und dann können wir dieses Kapitel durchlesen, Vers 4, 6, 22, 23, Kapitel 16, Vers 2 und 4. Worauf ich hinaus will, ist jetzt weniger das Sachverhalt, was sie entschieden haben, sondern dass immer wieder die Apostel und die Ältesten genannt sind. Das ist dann auch so ein schönes Beispiel, wie Entscheidungen fallen im Reich Gottes. Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Ich liebe diese Formulierung. So fallen Entscheidungen in der Gemeinde. Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen oder uns gut geschienen. Die Entscheidung fällt also in Jerusalem und dann Kapitel 16, Vers 4, als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Das Ergebnis war dann, dass die Gemeinden im Glauben gefestigt wurden. Also die Ältesten und die Apostel haben Entscheidungen getroffen, die es galt zu treffen, waren hier nicht passiv und überließen das nicht der Meinung der Leute. Sie hatten nicht die Haltung, das muss jeder für sich selber wissen und wie das in den einzelnen Gemeinden geregelt wird, das sollen die selber rausfinden oder wie es ihnen gut scheint, sondern sie wussten, das ist unsere Verantwortung. Hier geht es um zentrale Fragen der Lehre und zentrale Fragen der Nachfolge und darüber haben sie entschieden. Das gibt viel Sicherheit unter den Gläubigen. Es steht, dass sie gefestigt wurden und täglich an Zahl zunahmen. Und das ist die Zeit, auf die wir zugehen. Dann habe ich ja noch eine ganze Reihe Schriftstellen. Aus Zeitgründen werde ich die nicht alle nennen. Später dann haben wir die Passage, wo Paulus Offenbarung hat, nach Jerusalem zu gehen. Und auf dem Weg dahin ruft er die Ältesten von Ephesus, um mit ihnen zu sprechen, sich von ihm zu verabschieden. Das lohnt sich auch mal genau zu studieren, weil hier ein Stück zu sehen ist, welches Liebesverhältnis Paulus zu den Gemeinden und zu den Ältesten hatte. Und wie sehr ihnen allen der Abschied schmerzte, dass sie dann weinten aufgrund der Tatsache, dass Paulus ihnen gesagt hat, dass sie sich in dem Leben nicht wiedersehen werden. Also was da für eine Herzensverbindung, für eine Beziehung da war, das ist gewaltig. Und er rief die Ältesten von Ephesus und gab da ganz wichtige, zentrale Anweisungen und sie hatten innige, gute Gemeinschaft miteinander. Dann haben wir die Schriftstellen und ihr seid ja alle bibelkundig, 1. Timotheus, Jakobus, 1. Petrus. Überall lesen wir von den Ältesten oder den Aufsehern. 1. Timotheus ganz zentral, die Passage, wo auch die Anforderungen an solche Leute gestellt werden, genannt werden, die es gilt zu erfüllen. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir im gesamten Neuen Testament, immer wenn Gemeindeleitung erwähnt wird, wird von Ältesten oder Aufsehern gesprochen und ausnahmslos werden sie in der Mehrzahl genannt. Eine Leitungspersönlichkeit wird nie im Zusammenhang mit Leitung genannt, die für uns aber gebräuchlich ist. Und das ist der Pastor. Du wirst also, so gründlich du das auch liest, nirgendwo eine Schriftstelle finden, die einen Hinweis gebe, auch nur im entferntesten Sinne, dass ein Pastor die Gemeinde leitet. Und wir müssen von der Schrift aus starten und den biblischen Standard uns anschauen. Mal ganz egal, in welchen Realitäten wir im Moment leben oder wie weit uns das von dem weg erscheint. Das spielt erstmal keine Rolle. Wir müssen uns das Bild anschauen, auch wenn wir dann im Vergleich zu dem, wo wir leben, sagen, ja meine Güte, wie kommen wir denn da hin? Das ist ja völlig absurd. Und wenn wir das so sehen, und ich schätze, ich habe das nicht gezählt, aber ich denke, es sind über 20 Schriftstellen, die das übereinstimmend so sagen, ist unser erster Schritt, dass wir das innerlich bejahen und unser Herz mal für die Tatsache aufmachen, im Reich Gottes gibt es diesen einen Mann an der Spitze und das ist Jesus. Und diese eine zentrale Person, die eine Gemeinde leitet oder regiert, kommt so im Neuen Testament nicht vor. Und ich möchte, dass ihr mich da richtig versteht. Ich bin nicht hier, um zu lernen, gegen Pastoren die Gemeinden leiten. Sondern es geht mir darum, dass wir hineinkommen in das, was der Herr eigentlich für uns hat. Es gibt eine Menge Pastoren, die einen guten Dienst tun, aber der biblische Standard ist ein anderer. Und da ist sehr viel Weisheit drin vom Herrn, sehr viel Liebe, sehr viel Zuneigung. Es ist äußerst klug, dass eine Gemeinde von einem Team von Ältesten geleitet wird und nicht von einer einzelnen Person. Darin können wir wirklich die Liebe Gottes sehen. Das ist das, was uns die Schrift zeigt. Und die ersten Gemeinden kannten also diese Leitungspersönlichkeit, diesen einen Pastor kannten sie nicht. Das gab es in keiner Gemeinde zu dieser Zeit. Und dann haben wir da noch diesen Irrtum drin, dass wir automatisch den Pastor verbinden mit Leitungsautorität. Das ist auch ein großer Irrtum und jahrelang lernen wir darüber und kämpfen und arbeiten dafür, dass dieser Irrtum aufgelöst wird im Leib Christi. Der Pastor ist ein Hirte und Hirten sind absolut wichtig für die Gemeinde. Es gibt auf keinen Fall ohne Hirten. Aber ein Hirte ist nicht automatisch der, der die Regierungsgewalt in der Gemeinde hat. Und das müssen wir verstehen. Ich denke, dass wir 10, 15, 20 Hirten in der Gemeinde haben. Und eine Gemeinde braucht diesen Dienst. Unbedingt. Aber das hat erstmal nichts damit zu tun, dass jemand in Leitungsautorität ist, in Regierungsgewalt in der Gemeinde. Also das sind verschiedene Dinge. Ich kenne die Argumentation und es wird sehr viel aus dem Alten Testament heraus begründet, dass es diesen einen Mann braucht, der die letzten Entscheidungen trifft, der das letzte Wort hat, dass man viel von Mose spricht und den Königen und David und das Volk hatte diesen Führer und ohne dem geht es nicht. Und all die Persönlichkeiten, die wir da als Beispiele nehmen, wie meinetwegen Mose oder auch David, waren ganz klar prophetische Bilder auf Jesus. Also wir haben Jesus als den an der Spitze des Ganzen, ganz klar. Und kein Mensch soll und kann diesen Platz einnehmen. Es ist unmöglich. Und wenn das geschieht, zieht das immer große Probleme nach sich. Eine biblische Gemeindeleitung ist ein Team von Ältesten. Wenn wir eine biblische Gemeinde bauen wollen, brauchen wir unbedingt ein Ja in unserem Herzen zu dieser Tatsache. Ohne dem wird es nichts mehr. Also ganz egal, wo wir jetzt sind und wie schleierhaft uns das erscheinen mag, wie wir da mal hinkommen, wir müssen ein Ja finden zu dieser Tatsache, dass es die Apostel so angewiesen haben. Wir hatten das vorhin. Paulus weist Titus an, wie ich dir geboten habe. Hier ist Mangel, bring das in Ordnung. Wobei Ältester die Bezeichnung für das Amt ist und Aufseher die Funktion. Ich habe da auch griechische Wörter, wer gern so das hat. Der Älteste ist, das griechische Wort heißt Presbyteros und bezieht sich auf die Person, und das Wort Aufseher, Episkopos, und bezieht sich auf die Funktion. Also diese Wörter sind gegeneinander austauschbar, wenn wir von den Ältesten reden. Können wir genauso auch von den Aufsehern sprechen. Gibt diese Passage ganz am Anfang vom Philipperbrief, ich glaube es ist der erste oder zweite Vers des ganzen Briefes. Paulus schreibt einen Brief und spricht in Philippi die Heiligen an, die Diakone und die Ältesten. Und das ist die Struktur der neutestamentlichen Gemeinde. Es gibt die Ältesten, die Diakone und die Heiligen. Und wenn in dieser Gemeinde es diesen einen Pastor gegeben hätte, der die herausgehobene Leitungsfunktion gehabt hätte, dann wäre das von Paulus ziemlich unhöflich gewesen, ihn in diesem Brief nicht anzusprechen. Also diese Anrede an den einen Chef fehlt hier, weil es den nicht gab. Die Heiligen, die Diakone, die Ältesten. Diese drei Personengruppen spricht Paulus an in seinem Brief. Und dann setzt sich das fort. Wir kennen die Jakobusstelle, wer krank ist, rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Oder eine zentrale Stelle, 1. Petrus 5. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus. Dann eine Schriftstelle, die wir in dieser Woche schon erwähnt hatten, Apostelgeschichte 20, 28, aus diesem Gespräch zwischen Paulus und den Ältesten von Ephesus. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Also das wollen wir als Tatsache festhalten. Ich lade euch herzlich dazu ein, das zu glauben. Und wenn ihr noch nicht begonnen habt, damit anzufangen, dass das der Herr seiner Gemeinde wiedergibt. Dass die Leitung ein Team von Ältesten ist. Das ist der Plan Gottes. Und wenn Gott Pläne offenbart, dann funktionieren die auch. Und all unsere Erfahrungen, wo wir, denke ich, fast ausnahmslos Erfahrungen haben, wo es in bestimmten Teams, egal wo in der Gemeinde, nicht ging, wo Dinge auseinanderbrachen, wo man sich nicht einigen konnte, wo man an irgendeiner Stelle verschiedener Wege ging, all das ordnen wir unter dem, was das Wort sagt. Wir müssen an den Punkt kommen, wenn der Herr das sagt, dann ist es auch möglich. Jedes Gebot ist eine Verheißung. Gott zeigt uns nicht eine Ordnung in dem Wissen, dass wir das sowieso nie hinkriegen. Das ist nicht in seinem Charakter. Und wir können bezeugen, dass das eine gute Sache ist, im Team zu leiten und dass es geht. Weil Gott da drin ist, weil der Heilige Geist treu ist. Also lass uns diese Tatsache mit ins Herz nehmen. All die Argumentationen, ja, aber, da gibt es doch die und die und dort ist doch auch und da ist doch auch. Lass uns schauen, was sagt die Schrift über Gemeinde. Ich denke, wir haben so lange Zeit alles Mögliche gebaut und an vielen Stellen nach unserem Gutdünken. Warum nicht mal versuchen, so zu bauen, wie es die Bibel sagt? Warum nicht? Es kann auch nur schief gehen. Also es wird nicht schlimmer, als es jetzt schon ist. Aber es geht nicht schief, weil das die Ideen sind, die vom Herrn kommen, weil Jesus das so wollte und die Apostel das so angewiesen haben. Und darauf können wir uns verlassen, dass der Heilige Geist in solchen Dingen drin ist und übernatürlich Gnade gibt, dass das funktioniert. Das ist eine großartige Sache. Und wie ich sagte, es ist so viel Weisheit und Liebe Gottes in dieser Idee. Also ich fasse die Schlussfolgerung mal aus den Schriftstellen zusammen. Im ganzen Neuen Testament heißen die Gemeindeleiter Älteste oder Aufseher. An keiner Stelle wird ein Leiter als Pastor bezeichnet. Wiewohl, vielleicht komme ich da später noch drauf, die Ältesten auch die Funktion des Hirten haben. Es gibt kein Beispiel im Neuen Testament, wo nur ein Ältester die Gemeinde geleitet hat, sondern an jeder Stelle, wo sie erwähnt werden, stehen sie in der Mehrzahl. Und das bedeutet für uns, eine biblische Gemeindeleitung ist ein Team von Ältesten. bin nicht ganz sicher, wo ich irgendwie abbiege, weil das eine Lehre ist, die in den Vormittag heute nicht reinpasst in der Summe. Ich hoffe einfach, dass der Heilige Geist mir da hilft, dass irgendwie heute das kommt, was wir heute dazu brauchen, was wichtig ist zu hören. Vielleicht gehe ich darauf ein, was ist die Haltung, was ist die Motivation von Ältesten? Oder das Herz eines Leiters? Diese Passage, wo Paulus mit den Leuten da von Ephesus spricht, beginnt Apostelgeschichte 20, 28, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Das ist enorm wichtig, dass eine Leitung versteht, sie verwaltet das Eigentum eines anderen. Wir dienen einer Körperschaft, wir dienen Menschen, wir dienen einer Gemeinde, die dem Herrn Jesus gehört. Und das muss immer klar sein. Und deshalb haben wir uns als Team, falls das mal einem Team nicht mehr klar ist, können die anderen helfen, dass es wieder klar ist. Die Gemeinde gehört dem Herrn und so müssen wir mit ihr umgehen. Es ist nicht das Eigentum der Leiterschaft. Die Menschen gehören nicht uns Leitern. Wir dürfen sie nicht als unser Eigentum betrachten. Und daraus gibt es viele Schlüsse. Das bedeutet, eine Leiterschaft darf nicht Menschen gebrauchen, ihre eigenen ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Ich habe Gemeinden gesehen, die waren nur dafür da, damit das Reich des Pastors gebaut wird, damit sein Dienst, sein Name erhoben ist, damit das bekannt wird in den ganzen Facetten, die es da geben mag. Also diese Schriftstelle, dieser eine Satz von Paulus ist ein ganzes Wochenseminar. Der Herr hat sich die Gemeinde erworben mit seinem Blut. Gott hat sich seinen eigenen Sohn vom Herzen gerissen, in den Tod gegeben. Und alle Menschen, die in die Gemeinde gehören, gehören jetzt ihm. Und das ist ganz, ganz wichtig für eine Leitung, mit dieser Motivation der Gemeinde zu dienen. Dass sie dem Herrn gehört. Das bedeutet, in allen Fragen und Entscheidungen gefällt das dem Herrn. Wie will das der Herr? Gefällt dem Herrn, dass wir das tun? Gefällt es dem Herrn, dass wir hier so entscheiden? Gefällt es dem Herrn, dass wir hier das tun? Gefällt es dem Herrn, wie wir damit umgehen? Das ist immer die erste Frage, weil alles dem Herrn gehört. Alles gehört ihm. Er hat ein Recht darauf, zu bestimmen, wie die Dinge laufen. Wir hatten das, Gemeinde ist Wohnung für Gott. Jeder von uns kann in seiner eigenen Wohnung bestimmen, welche Farbe die Tapeten haben, die Gardinen, der Teppich, welche Möbel wir in der Wohnung aufstellen. Jeder von uns entscheidet das, weil es unsere Wohnung ist. Und im übertragenen Sinne, Jesus darf entscheiden, was in seinem Haus stattfindet und wie er es haben möchte. Also die Ältesten verwalten und dienen Menschen, verwalten eine Gemeinde für jemand. Es ist nicht ihr Eigentum. Schriftstellen dazu, die das klar ausdrücken, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist und dass er der Herr ist und dass ihm alles unterworfen ist, ist Epheser 1, 22, 4, 15, 5, 23 oder Kolosser 1, 18 und 2, 19. Alles Schriftstellen, die das ausdrücken, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er darf regieren. Und er regiert die Gemeinde durch das Team der Ältesten. Und sie müssen ihr Herz davor bewahren, seinen Platz einzunehmen. Paulus gibt uns da so ein wunderbares Beispiel. 2. Korinther 11, 2. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer und ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das ist die ultimative Definition der Motivation eines Leiters. ereiferte dafür, dem Christus die Gemeinde zu verloben. Und Verlobung bedeutet fest versprochen. Nicht mehr nach anderen Männern suchen, nach einem anderen Bräutigam suchen, sondern fixiert sein auf den Bräutigam, auf Jesus. Das ist die Motivation einer biblischen Leitung, Menschen dem Herrn Jesus zu verloben. Den Rahmen zu schaffen, die Sicherheit, die Klarheit, dass Menschen wirklich Jesus gehören, ihm folgen, ihm dienen und ihm Ehre geben. Biblische Älteste binden Menschen an Jesus. Ein Stück weiter unten in dieser Passage, nächster Vers, sagt Paulus: Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Verkehrte Motive in einer Leiterschaft führen dazu, dass Menschen hinter Menschen hergezogen werden. Man erkennt einen verkehrten Dienst daran, dass er Menschen hinter sich herzieht. Ein echter Dienst möchte Menschen an Jesus binden. Ein verkehrter Dienst möchte Menschen an sich binden. Menschen abziehen hinter sich her. Also die Motivation und Haltung der Ältesten ist von enormer Bedeutung, was in der Gemeinde dann wächst, was dort geschieht, ob sich der Heilige Geist da bewegen kann. Das ist von enormer Bedeutung und das gehört zu den kontinuierlichen Aufgaben einer Ältestenschaft, die Motivationen im Herzen von Gott ständig checken zu lassen und auch von den Brüdern. Da ist Offenheit und Klarheit in den Beziehungen, da kann man sich Dinge sagen, weil man in starken Beziehungen ist, weil eine starke Freundschaft da ist, da ist man dann nicht irgendwie beleidigt, jetzt hat er mir das gesagt, also das geht jetzt hier so nicht weiter, jetzt kann ich schon nicht mehr dienen. Über solche Sachen muss ein Ältestenteam hinauskommen, und zwar, wenn es geht, schnell. Wir brauchen uns gegenseitig, um uns an diesem Punkt kontinuierlich zu erinnern und in der Wahrheit, in der Linie zu halten, wo ist unsere Motivation? Ist das noch die, dass es hier um Jesus geht und dass Menschen ihn erkennen und auch den Drang haben, ihm zu gefallen, ein Leben zu führen, was er möchte? Älteste schaffen die Rahmenbedingungen, dass der einzelne Gläubige seine persönliche Berufung erkennen kann und auch hineinkommt. Älteste haben eine Freude daran, zu sehen, wie Menschen wachsen und stark werden, wie sie in Dienste kommen, wie der Herr auch durch sie fließt zu anderen Menschen. Und das in der ganzen Vielfalt, in ganz verschiedenen Orten und Facetten. Haltung und Motivation der Leitung ist von großer Bedeutung. Und das drückt im Kern diese Schriftstelle aus, wo Paulus das ja sagt, 2. Korinther 11, 2. Dann habe ich noch eine Schriftstelle aus Johannes 10, Vers 15. Das ist diese Passage, wo Jesus von sich bezeugt und seine Beziehung zum Vater. Da sagt Jesus: Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und Jesus hat es ja dann auch getan, was er hier gesagt hat. Und das drückt auch etwas aus darüber. Die Ältesten kennen den Vater und der Vater kennt sie. Und im gewissen Sinne lassen sie auch ihr Leben für die Gemeinde. Und wer sagt, das ist mir zu extrem und irgendwie hatte ich mir da was anderes vorgestellt. Ich wollte gerne ein bisschen Chef sein und den anderen Sachen, wo es lang geht. Das liegt mir irgendwie und ich sehe ja auch, dass die das alle brauchen. Leiterschaft hat etwas damit zu tun, für das Ganze das eigene Leben zu geben. Und da ist Ehrgeiz oder Ruhmsucht oder Selbstsucht oder was ich dabei irgendwie bekomme, das sind Dinge, die müssen sterben, kontinuierlich im Herzen eines Leiters. Solche Dinge müssen sterben. Also die Grundhaltung ist, es gehört alles dem Herrn und alles wird dann auch entschieden, ob das dem Herrn gefällt. Und das kann in der Praxis so laufen, dass wir über die ganzen Entscheidungen erstmal nachlesen in diesem Buch, wie ist denn das hier gelaufen? Wie hat es die erste Gemeinde getan? Es gibt so viele Dinge, wo die Apostelgeschichte uns da Hinweise gibt. Und es ist bei weitem nicht nur irgendein Buch, was aus Versehen da in die Bibel geraten ist, eine Erzählung über ihre Reisen. Es sind so viele kostbare Schätze in der Apostelgeschichte verborgen, wo wir auch heute unsere Entscheidungen da nehmen und sagen, so ist das richtig, so gefällt es dem Herrn. Und wir sollen den Mut haben, uns einzunorden, einzuschwenken auf das, was das Wort hier sagt. Auch wenn wir, was Leitungsstruktur betrifft, das überall anders sehen. Und wir brauchen uns nicht mit der Frage aufhalten, ja, aber da ist doch die Gemeinde mit dem Pastor und die ist doch so gesegnet. Wie kann denn das jetzt sein? Lass uns nicht mit solchen Fragen Zeit verbringen. Wenn die Gemeinde gesegnet ist, wunderbar. Aber wollen wir uns doch auf das konzentrieren, was der Herr bauen will? Und das sehen wir in der Bibel und da sehen wir keine Gemeinde, die von einem Pastor geleitet wurde. Und es ist einfach eine Tatsache, dass sich aus dem Ein-Mann-Leitersein eine Menge Probleme ergeben für die Gemeinde und auch den Leiter. Und deshalb war das nie in Gottes Plan. Dieses, der eine Mann an der Spitze, ist einfach eine Idee, die kommt nicht aus dem Geist Gottes, die kommt aus der Welt. Und so ist es auch völlig anders wie in der Welt. Heutzutage zählen für Leitungsfunktionen in Firmen Qualifikationen, Fähigkeiten. Ich erinnere mich, unser großer Sohn war vor einem halben Jahr ungefähr zu so einer Art Vorgespräch und Bewerbung für ein FSJ im Ausland. Und da waren ca. 20 junge Leute, die sich halt alle für diese FSJ-Stellen da beworben. Und man wählte danach aus, wer sich dort am besten profilieren konnte, wer am gescheitesten reden konnte und wer sich am meisten in den Mittelpunkt rücken konnte. Und da wir aber das totale Gegenteil lernen an der Gemeinde, war das für unseren Sohn irgendwie ein bisschen abstrakt alles. Und da konnte damit überhaupt nichts anfangen, dass es also gilt, wer sich am meisten hervortun kann und am tollsten seine Fähigkeiten präsentieren kann, der ist der Geeignete. Das ist Welt. Das hat mit Reich Gottes bauen und Gemeinde bauen überhaupt nichts zu tun. Null Komma nichts. Fähigkeiten und Fertigkeiten zählen total untergeordnet. Ich will nicht sagen, dass es völlig bedeutungslos ist, aber was im Reich Gottes zuerst zählt und am wichtigsten ist, ist Charakter. Wenn wir uns die Bedingungen anschauen für Älteste, sind das fast alles Charaktereigenschaften. Was heute beim Einstellen von Mitarbeitern in Firmen keinen mehr interessiert. Unsere Tochter muss sich jetzt auch bewerben und war da schon eingeladen zu Einstellungstests und Assessment Center und was man da heute alles so Tolles hat, weil offensichtlich den großen Firmen die Leute ausgehen, die Menschenkenntnis besitzen und die einschätzen können, welche Leute man einstellen kann und wen nicht. Und da sitzen da junge Mädels im Zimmer und die bekommen gleich am Anfang gesagt, also wenn dir jemand anders hilft bei dem Lösen von Aufgaben, dann kann es sein, dass der bessere Chancen hat als du, also lass das sein. Also ist sofort diese Feindseligkeit im Raum, jeder gegen jeden und ich muss jetzt der Tollste sein. Und dann sitzen die 4 Stunden da drin und müssen Fragen beantworten und Allgemeinbildung, wer war Bundeskanzler 1960? Und wir haben diese Ideen in vielen Orten von Gemeindekonzepten, Gabentests. Und dann kann man da Kreuzeln machen und dann kommt da raus, du bist zu dem berufen. Wo ist da der Heilige Geist? Also fürs Reich Gottes qualifizieren wir uns und für Leitung qualifizieren wir uns durch unsere Haltungen und durch Charakterbildung. Das ist das, was für den Herrn absolut entscheidend ist. Und wir sehen das bei Paulus. Aus verschiedenen Bemerkungen geht für mich hervor, dass er wohl kein super begabter Redner war. Und trotzdem sind weite Teile der Bibel von ihm. Und der Herr kann Menschen verwenden, die vielleicht mit ihrer Begabung in unserer heutigen Zeit nicht so reich erscheinen, aber wo eine Charakterbildung da ist und eine Haltung dem Herrn und den Menschen gegenüber, die ist für den Heiligen Geist verwendbar. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip in Fragen Gemeindebau. Wir müssen immer achten, wo kommt die Idee her? Ist die aus der Welt, dann für Gemeindebau nicht geeignet. Kommt er aus dem Wort, dann ist das gut. Und das ist so ein wichtiges Ding. Die Qualifikation für Dienst oder für Leiterschaft hat unmittelbar etwas zu tun mit Charakter und mit Motivation. Hier geht es nicht vordergründig, wir können hier nur einen Leiter haben, der eben auch toll reden kann oder irgendwas in der Richtung. Motivation und Haltung ist so entscheidend, ist in diesem einen Vers so stark zum Ausdruck gebracht. Es geht darum, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich selber erworben hat. Die Bibel sagt viel über Anforderungen an einen Ältesten, einen Leiter. Und ich glaube, dass das zum apostolischen Dienst gehört, nachzuschauen, ob diese Anforderungen gegeben sind. Und da gibt es zwei Passagen, die möchte ich uns vorlesen. Einmal im 1. Timotheus und eine im Titus. Können wir mal aufschlagen, 1. Timotheus 3. Das Wort ist gewiss. Es ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Also es ist nicht verboten, nach einem Aufseherdienst zu trachten. Und die Bibel sagt, es ist ein schönes Werk. Und das ist eine Schriftstelle, die jemand im Aufseherdienst immer wieder mal proklamieren muss. Diese Passage, dieser ganz kurze Block, ein schönes Werk, hat uns mal vor dem Schließen unserer Gemeinde gerettet. Wir waren mal an einem Punkt, wo wir derartig entmutigt waren, so viele schlimme Dinge geschahen, wir nicht in der Lage waren, das irgendwie zu regeln oder zu klären. Wir waren selber so entmutigt, so satt mit all dem, dass wir nahe dran waren zu sagen, wir hören auf, wir schließen ab, wir tun uns das nicht mehr an. Wir gehen zurück in den Beruf, verdienen viel Geld. Wunderbar. Aber das nicht mehr. Ja, wir waren uns da eigentlich nahezu einig. Aber der Heilige Geist, also so erleben wir das, natürlich spricht er auch direkt zu uns, aber in entscheidenden Momenten spricht der Heilige Geist durch das geschriebene Wort. Und einer von uns Führern hatte diesen rettenden Lichtblick und sagt, Moment, das ist ja alles furchtbar, ich stimme zu, es ist nicht mal zum Aushalten. Die Vorwürfe und diese ganzen zwischenmenschlichen Reibereien und was wir da alles hatten. Aber hier steht ein schönes Werk. Und ich glaube, der Matthias war das, ne? Du hast das gesagt, ne? Ja. Und in dem Moment dachte ich, jetzt könnte er mir wieder mit Bibel stellen. Wo ich doch gerade so schön sauer war. Wo ich gerade richtig abtauchen wollte in das Selbstmitleid. Und so richtig berechtigterweise stinkig zu sein, ne? Jetzt könnte er mit der Schriftstelle. Aber das hat mir vom Augenblick überhaupt nicht reingepasst. Aber das Wort Gottes hat wirklich Kraft. Und es war schlimm, auch wenn sich das jetzt lustig anhört, es war wirklich schlimm. Wir sind irgendwie in der Phase auch wieder mal gestorben. Und diese kurze Passage hat plötzlich so ein Licht in Gedanken gebracht und hat es plötzlich so, das kann nur das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat Kraft. Und es waren mehrere solche Momente in den Jahren, wo wir da gehen, wodurch eine Passage im Wort sich etwas völlig verändert hat. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Entscheidung. Wir sind sehr geprägt von der Lehre von Derek Prince, die ich auch wärmstens empfehlen möchte. Und was wir von ihm gelernt haben, ist, wir müssen Entscheidungen treffen. Gibt es eine Lehre von ihm, total stark. Wir müssen kontinuierlich entscheiden. Wenn wir nicht entscheiden, ist das auch eine Entscheidung, aber in der Regel die falsche. Und so haben wir gelernt, okay, hier steht ein schönes Werk, jetzt entscheiden wir, das ist ein schönes Werk. Das war an den Tatsachen nicht einen Augenblick anders, aber erstmal in unseren Herzen hat sich komplett was verändert. Das war wirklich ein Schlüsselmoment für uns. Das Wort hat Kraft und wir haben das so auf uns angewendet. Wir haben das zu unserem eigenen Verstand, zu unseren eigenen Gefühlen gesagt. Das Wort sagt, es ist ein schönes Werk. Wir entscheiden jetzt, es ist ein schönes Werk. Wir stehen und verbinden unser Herz mit diesem Wort. Und das hat uns persönlich erstmal schnell aus dem Traurigsein, aus dem Entmutigsein rausgezogen. Und es hat auch die Situation in der Gemeinde sehr schnell verändert. Also eine Leitung, die sich das nicht bewahrt, dass es ein schönes Werk ist, wird für die Gemeindemitglieder anstrengend. Also wenn eine Leitung nicht mal gerne leitet, wird es anstrengend und irgendwie trostlos. Weil in dem Ganzen ist wirklich Freude und es ist ein schönes Werk. Und dann geht es weiter. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Der andere Part ist Titus 1 ab 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, dass du, was noch mangelt, in Ordnung bringest und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottesverwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht den Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, der an dem der Lehrer gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das sind zwei mächtige Passagen, und was erstmal so in der Summe daraus scheint, das biblische Leitungsprinzip ist Leiten durch Vorbild. Das ist also nicht wie in der Armee, wo ein General Befehle erteilt und von seinen Soldaten Dinge verlangt. Und da ist es bedeutungslos, ob der General das selber lebt oder selber umsetzt. Er gibt den Befehl, Soldaten müssen gehorchen. Das ist aber Welt. Gemeinde ist anders. In der Gemeinde leitet der Leiter die Leiter durch Vorbild geben. All das, was in unserem Leben wächst zum Herrn hin, wo wir tiefer in die Beziehung Gottes kommen, all das wird hervorkommen in den Menschen, die uns anvertraut sind. Und genauso ist es auch im Negativen, in den Bereichen, wo wir Sünde in unserem Leben dulden oder wo wir dagegen unternehmen, wo wir das irgendwie laufen lassen, auch in den Bereichen wird bei den Leuten, die einem anvertraut sind, diese Art von Sünde Eingang finden. Also das ist auch eine hohe Verantwortung. Leiten durch Vorbild. Das ist erstmal ganz allgemein zu den zwei Passagen. Das Vorbild geben gibt es noch mehrere Schriftstellen, die ihr euch notieren könnt. Philipper 3,17, 2. Thessalonicher 3,9, 1. Korinther 4,16. Ich bitte euch, seid meine Nachahmer, sagt hier Paulus. Oder 1. Korinther 11,1, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Leiten durch Vorbild, das ist das Prinzip im Neuen Testament. Wir haben in beiden Passagen, dass die Familie und die Ehe des Leiters von großer Bedeutung ist. Und dass die Kinder gut erzogen sein sollen, Mann einer Frau, und dass das Familienleben und die Ordnung in der Familie bedeutungsvoll ist von einem Ältesten und dass das gut sein soll, so wie es dem Herrn gefällt. Also das ist wichtig, vor allem auch wenn es dann um vollzeitlichen Dienst in dieser Richtung geht, da müssen genügend Zeiten sein für den Ältesten, dass er Zeit hat mit seiner Familie und mit seinen Kindern. Es gibt, also ich kenne das so aus russischen Gefilden, die Idee, Dienst ist die absolute Nummer eins und um jeden Preis wird hier gedient, egal was mir da zu Hause alles wegbricht, ob meine Frau mich noch kennt oder ich sie, Hauptsache dienen. Dienen ist die absolute Nummer eins. Es geht hier um den Herrn und wir müssen die Verlorenen erreichen. Und viele, viele Leiter haben dabei ihre Familie geopfert. Und zumindest so in unserer Region kennt man das so als Sprichwort auch, dass die Pastorenkinder die missratensten von allen sind. Einfach aus dem Grund, weil der Vater nie Zeit hatte. Er musste ja immer dienen. Also wir müssen sehr darauf achten als Älteste, dass in unseren Kindern nicht dieses Bild entsteht, der Vati glaubt an einen Gott, der ihn immer braucht und deshalb nie Zeit hat für uns. Und das muss richtig geplant sein und eine Gemeinde muss darüber Verständnis entwickeln. Da gibt es Zeiten, wo der Älteste nicht erreichbar ist, weil er Zeit hat für seine Familie. Derek Prinz geht noch einen Schritt weiter und habe das mal in einem Buch von ihm gelesen. Sagt, wenn ich jemand kennenlerne, der einen Dienst hat und ich will einschätzen, wie gut dieser Dienst ist, schaue ich mir seine Frau an. Also das ist von großer Bedeutung hier an beiden Stellen fest verankert, dass da eine starke und gute Familie da ist und dass der Älteste zu Hause in erster Linie seine Verantwortung wahrnimmt. Wir können nicht eine super Gemeinde bauen und zu Hause in einer Trümmerhütte wohnen und wo alles schon von der Wand fällt und der Wasserhahn jahrelang tropft und alles kaputt ist. Das passt nicht zusammen. Und dafür soll Zeit sein und das versteht auch eine Gemeinde. Da gibt es den Abend in der Woche, wo beim Ältesten keiner ans Telefon geht, weil er da Zeit haben muss für seine Frau, für die Familie. Und wir können ja nur gut erzogene Kinder haben, wenn wir sie erziehen und wenn wir dazu Zeit haben. Und Kinder erziehen funktioniert nur, wenn wir Zeit mit ihnen haben. Also für uns ist das eine echte Herausforderung und wir kämpfen darum, weil wenn Kinder älter werden, haben sie ja auch schon den krassen Terminplan. Und das alles übereinander zu bringen von 3, 4 relativ großen Kindern, die Termine und Gemeindetermine und auswärtige Dienste, das ist echt Management. Aber das ist uns enorm wichtig. Ich will nicht, dass meine Söhne mal sagen, nee, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben, weil da hat mir mein Vater weggenommen. Und dafür muss Zeit sein. Und es gibt ja immer in Gemeinden Leute, die immer irgendwie Anliegen haben zu einer unpassenden Zeit. Da würde ich auch die Leiter ermutigen, da gibt es den einen Abend in der Woche, da ist da nichts zu erreichen. Und auch wenn da was ganz Schlimmes passiert, der Erdball dreht sich weiter. Ist immer meine Erfahrung gewesen, so schlimm es auch sein mag oder die Katastrophe riesengroß erscheinen mag, es geht immer weiter. Also um diese Bedingungen erfüllen zu können, braucht ein Ältester dafür die Zeit und die soll er sich nehmen. Und wenn man dann in einer größeren Gemeinde mit vielen Terminen arbeitet, muss das richtig geplant sein im Kalender. Zeit mit der Frau, Zeit mit den Kindern, Zeit mit Familie. Und das eigene Haus, die eigene Wohnung, das eigene Auto, all das sind auch Dinge, wo wir Vorbild geben. Also ich persönlich finde es als kein, dass man an den übelsten Rostlauben, die fast zusammenbrechen, hinten dran einen Fisch kleben sieht. Ich finde das nicht toll. Irgendwie passt da für mich was nicht. Die ältesten Autos, die fast auseinanderfallen, haben da noch den Fisch hinten dran. Also dieser Bereich ist enorm wichtig. Es hat jetzt mit Vorbild zu tun. Und hier im Titus ist es dann extra erwähnt, oder nein, im Timotheus diese Stelle, wenn jemand im eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Also die Rangliste, ich denke, das ist jetzt nichts Neues für euch, oder ich hoffe, dass es nicht völlig neu ist. Das Erste in unserem Leben als Leiter ist die Beziehung zum Herrn. Die Beziehung, das ist das Erste. Das kommt vor allem anderen, kommt vor dem Ehepartner. Die Beziehung zu Jesus ist die absolute Nummer eins. Das Zweite ist die Familie und das Dritte ist der Dienst. Das ist die Rangordnung. So können wir sicherstellen, dass wir dem eigenen Haus gut vorstehen. Beziehung, Familie, Dienst. Dieses Dienen um jeden Preis und dem Herrn alles opfern, bis dahin, dass da vielleicht die Ehe darüber zerbricht, dass man sich nichts mehr zu sagen hat, weil man lange nicht miteinander spricht. Dass Kinder sich abwenden, dass Kinder sagen, das will ich nie haben, nie Zeit für mich, immer nur Gemeinde, immer nur Dienst. Das ist nicht das, was Gott will. Und deshalb gibt es auch ein Ältestenteam, weil sich dann Dinge verteilen und weil das viel leichter möglich ist, als wenn man alleine eine Gemeinde leitet. Weil in einer großen Gemeinde, da sind viele Aufgaben und da gibt es zu tun, aber wenn es ein Team gibt, dann verteilt sich das und dann ist das auch möglich. Dieses, dass die Familie gut ist, hat für mich auch was damit zu tun, dass die Bibel sagt, wer am Kleinen treu ist, wird über Größeres gesetzt. Na? Also unser Priester und König sein in der Familie ist so auch die Qualifikation für Priester und König sein über Menschen hinaus oder über die Menschen der Familie hinaus, über eine größere Anzahl von Geschwistern. So, es sind ja irgendwie die Seitenzahlen durcheinander. Ich habe hier diese Passage aus der NGÜ, aus der neuen Genfer Übersetzung, mal abgeschrieben, weil sie doch in unserem umgangssprachlichen Deutsch das irgendwie noch besser deutlich macht. Und das will ich uns einfach nochmal vorlesen, wie die Apostel das angewiesen haben. Also der Älteste muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen, er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Also wenn jemand ein Ältestenamt anstrebt und sich mit dem Gedanke überhaupt nicht anfreunden kann, dass man dann ganz viel Besuch hat und dass die eigene Wohnung offen ist für die Leute der Gemeinde, wer den Gedanke schlimm findet, der kann kein Ältester sein. Also man kann unmöglich Ältester sein und seine Wohnung verschlossen halten. Das ist ausgeschlossen. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen da durch unsere Wohnung gegangen sind. Und es ist ein gewaltiger Schatz, in so vielen und starken Beziehungen zu sein. Und ich finde es total synthetisch oder verkehrt, dass ich das mal in der Gemeinde hörte von Mitgliedern. Ja, ich bin 6, 7, 8 Jahre hier in der Gemeinde. Ich war noch nie in der Wohnung des Pastors. Und da darf auch gar keiner hin. Also sowas kann ich nicht verstehen und finde ich auch so nicht im Wort. Dann steht hier weiter, er darf weder dem Alkohol verfallen sein, noch zur Gewalttätigkeit neigen. Das ist ja in der Elberfeld übersetzt mit kein Schläger. Also Alkohol ist hier ein Beispiel. Es geht darum, dass im Leben eines Ältesten soll es keine Gebundenheiten geben in irgendeine Richtung. Ob das jetzt Alkohol ist oder Geld oder irgendein Hobby, was total götzenmäßig über Jesus sich erhebt. Also das meint jetzt nicht nur im engen Sinne nicht abhängig sein von Alkohol, das natürlich auch, aber was diese Aussage meint, ist, es soll keine Gebundenheiten geben im Leben eines Ältesten an irgendeine verkehrte oder sündige Sache. Und zur Gewalttätigkeit neigen, ein Ältester darf nicht im Zorn, im Affekt mit Leuten derartig umgehen, dass man sie dann anschreit oder in irgendeiner Weise niedermacht. Das soll nicht sein. Ich erinnere mich da an ein Beispiel in Russland, wo ein Pastor enorm jähzornig war und dass da kleine Anlässe genügten, dass er anfing zu schreien und Menschen dann voll schrie und die da gar nichts mehr erwidern konnten. Und sowas ist absolut zerstörerisch für die Gemeinde. Also das meint dieses nicht gewalttätig sein oder kein Schläger sein. Ich meine, wir haben auch schon von Geschichten gehört in Kirgisistan, dass es selbst dazu fast gekommen ist in Gemeinden. Deshalb, denke ich, hat Paulus das auch so festgehalten. Also, Gewalt antun, anderen Leuten Gewalt antun, auch in Form von Worten oder im Zorn, das soll nicht sein. Ich denke, dass Jähzorn oder Zorn ein spezielles Männerproblem ist und damit muss ein Ältester umgehen. Und das muss echt unter der Herrschaft Gottes und von Jähzorn muss man frei werden. Er darf weder dem Alkohol verfallen sein, noch zur Gewalttätigkeit neigen, muss freundlich und rücksichtsvoll sein, darf nicht am Geld hängen. Also es gibt da die drei pauschalen Angriffsbereiche aus der Finsternis und das ist der Bereich Macht, Geld und Sexualität. Und ein Ältester darf nicht am Geld hängen. Die Motivation darf nicht sein, das zu tun wegen dem Geld. Deshalb gibt es da so klare Anweisungen in der Schrift, wie in einer Gemeinde Geld verwaltet wird und damit umgegangen wird. Dass da einer Gemeinde Rechenschaft gegeben wird, was mit dem Geld geschieht. Das ist enorm wichtig. Ich kenne da negative Beispiele, wo Leute ihre Gelder geben müssen. Meine Frau und ich, wir waren mal in Sibirien in einer Gemeinde, da wurde das extrem gemacht, für absolut grausig. Da hat der Pastor Listen geschrieben und jedes Gemeindeglied bekam am Anfang des Monats zwei Listen. In der einen musste das Gemeindeglied eintragen, was es an Einkommen hat in diesem Monat, und daraus resultieren die 10%, die es dann in die Gemeinde gibt. Und die andere Liste war eine Tabelle mit, ich glaube, knapp 40 Spalten. Und da musste das Gemeindeglied einschreiben, welche Menschen in diesem Monat zu Jesus geführt wurden, als abrechenbare Evangelisationsleistung mit dem Bibelvers, geht hin in alle Welt. Und da war eine Atmosphäre wie im Krematorium in der Gemeinde. Und es war eine große Gemeinde von mehreren hundert Leuten. Und als wir da hinkamen, war das aber alles schon lange geschehen. Und es waren noch die letzten verbliebenen treuen 40, 50 Leute, die geknechtet und gedrückt da an der Reihe saßen. Und es hat mein Herz fast umgedreht, zu spüren, welche Gewalt diesen Menschen angetan wurde. Und sowas ist absolut verboten. Also wir sagen immer, im Reich Gottes ist alles freiwillig. Und wer anders entscheiden will, darf das tun, ohne dass dann unsere Flüche da hinterherkommen oder Verwünschungen und dergleichen. Irgendwie hatte ich dort was ganz anderes geplant. Wir sollten eigentlich was machen über Ehe. Aber als ich dann hörte, wie das mit Geld dazuging und dass man dann diese ganzen Gelder, in Russland wurde das alles in bar gemacht, die wurden dann dem Pastor überreicht und keiner wusste, was dann jemals damit geschah. Und alleine die Frage danach war schon sündhaft. Und wir wohnten bei einer Frau aus dieser Gemeinde, die so die Aufgabe hatte, dann die Gelder ihm zu übergeben. Und sie sagte, also ich habe da schon mächtige Summen übergeben über die letzten Jahre, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, was mit den Geldern geschieht. Und dann zeigte sie uns so eine Art Visitenkarte. Da war auf der einen Seite in großen Lettern der Gemeindename. Und auf der anderen Seite war jetzt sinngemäß ins Deutsche übersetzt Zeichen und Wunder mit, und dann stand sein Vor- und sein Nachnamen. Und von diesen Karten hat er Tausende drucken lassen. Tausende. Sie sagt, wir haben da Kartons, wir haben da im Büro ein Lager voll davon. Und mit den Karten sollen wir evangelisieren und Leute ansprechen auf dem Markt und unsere Arbeitskollegen. Zeichen und Wunder mit, und dann kommt sein Vor- und sein Nachname. Also das ist so das ultimativ krasse Beispiel, wie es alles nicht geht. Und die Leute waren so vergewaltigt mit solchen Dingen. Und natürlich mit Bibelversen, Zehnten, können wir ja ganz klar sehen im Wort, wir sollen unseren Zehnten geben und wir sollen ja evangelisieren. Und auf die Art und Weise hat man die Leute dort kurz und klein gemacht. Und dann hatten wir ein kleines Treffen, wo dann vorrangig auch die Frauen anfingen zu weinen, wie furchtbar sich das für sie alles anfühlt. Die Gemeinde gibt es heute nicht mehr. Es war eine enorm weite Reise. Und heute weiß ich, das ist für mich auch ein Lernding gewesen, weil man ja, wenn man dann auch auswärts dient, ist immer die Frage, was bringt das? Wo sind die Ergebnisse, die Resultate? Heute weiß ich, wir waren aus einem Grund zweimal in Sibirien, um zwei Frauen daraus zu retten. Das war, warum Gott uns dahin geschickt hat. Die Gemeinde gibt es heute nicht mehr. Ich hatte dort auch eine ernsthafte Warnung ausgesprochen und drei Wochen später erhielt ich eine E-Mail, dass die Lobpreisleiterin Mitte 20 bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt ist. Also kurz nach meiner Warnung hat Gott wirklich dort Gericht gegeben. Und heute weiß ich, unser Besuch war nicht, um die Gemeinde zu retten oder da noch irgendwas umzubiegen, sondern zwei Leuten erklären zu können, du musst hier nicht bleiben. Du musst dich hier nicht endgültig zerstören lassen. Du darfst hier gehen. Also das ist ein Beispiel für den Bereich Gewalt oder kein Schläger. Das meint das alles. Wir dürfen nicht als Leitung Druck auf Menschen ausüben und mit Bibelversen zu irgendwas zwingen. Wir lernen das, was das Wort sagt, zum Beispiel über Geld, über Zehnten geben, und die Leute können entscheiden. Und wenn das sauber läuft, geben die Leute gerne ihren Zehnten. Und wir haben noch nie jemand bei uns angesprochen, warum gibst denn du keinen Zehnten? Und das werden wir auch nie tun. Wir lernen das, was das Wort darüber sagt, und das ist es dann. Und am Anfang, weil wir das ja auch buchen müssen und buchhalterisch alles sauber laufen muss, haben wir da auch uns Listen angeschaut, bis wir dann zu dem Schluss kommen, wir als Älteste, wir schauen uns gar nicht mehr die Einzelbeträge an. Und wir kriegen von unserer Buchhalterin nur noch eine Gesamtsumme. Damit ich innerlich völlig frei bin, wenn ich jemand begegne, ja, da gibt viel oder wenig Zehnten. Also das ist alles auf freiwilliger Ebene. Und jemand da sagt, ich gebe keinen Zehnten, ich kann mir das nicht leisten oder was auch immer die Gründe sein mögen, der muss das für sich so entscheiden. Das ist zwar sehr traurig, weil denn all der Segen da verheißen ist, nicht kommt, aber das ist die Entscheidung des Gläubigen. Also Liebe zum Geld, also dass der gesamte Bereich, dass eine Leitung in dem Bereich Geld total transparent sein muss gegenüber denen, die in die Gemeinde gehören. Nicht nach draußen zu den Gästen, aber total transparent zu den Mitgliedern. Also jeder von uns darf Fragen stellen, darf alles sehen und darf erfahren, was ist damit geworden, wofür wurde das ausgegeben, was hat das gekostet. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Hier inzwischen sind wir ja 3 Vollzeitler in der Gemeinde und bekommen auch ein Gehalt. Und wir hielten das für eine kluge Lösung. Da hat uns Hartwig auch dabei geholfen, dass derjenige, um den es da geht, im vollzeitlichen Ding, der da startet, dass der nicht selbst sein Gehalt festlegt, sondern dass das die anderen tun. Damit ist zum einen das Herz des Leiters bewahrt, der in diese Vollzeitlichkeit startet, dass er nicht sich übermäßig da an den Gemeindefinanzen bedient. Und zum anderen ist eine große Sicherheit vor der Gemeinde. Und so haben wir das dann auch gehandhabt. Also als ich damals startete, war das noch ohne Gehalt, weil wir da auch noch gar kein Verein waren, obwohl wir, denke ich, 60, 70 Leute in der Gemeinde hatten. Und überhaupt braucht es den Verein am Anfang nicht. Das bindet nur unsere Zeit mit Verwaltungsdingen. Also ich denke, man kann gut 30, 40 Leute in der Gemeinde sein, bevor sowas notwendig ist. Und dann, als wir dahin kommen und hatten dann auch den rechtlichen Raum, dann habe ich meinen Brüdern gesagt, ihr nennt mir eine Zahl, ich verspreche, ich sage dazu ja und wir freuen uns und das ist es. Und das halte ich für klug, so auch umzugehen damit, weil bei Geld wird es schnell komisch. Und deshalb wollen wir da ganz offen und normal drüber sprechen. Das soll auf keinen Fall irgendwie so ein Deckmantel des Schweigens drüber gelegt sein, was auch Misstrauen und komische Gedanken irgendwie dann in Gang bringt. Einmal im Jahr machen wir eine Gemeindeversammlung, wo wir uns erstmal mächtig freuen, wie viel wir Geld hatten und wieder weggegeben haben. Und da gibt es eine PowerPoint-Präsentation, das machen meistens die Diakone und da sind alle Ausgaben, alle Einnahmen, alles steht da schwarz auf weiß nachzulesen. Also das ist immer übersetzt für den Normalsterblichen, weil die Finanzbuchhaltung in Deutschland versteht da kein normaler Mensch mehr. Da haben wir dann so liebe Leute wie euch. Also das wird dann übersetzt, dass das jeder versteht, das kam rein, das ging raus. Da sind nur nicht so Sachen drin, wie was ist mit Abschreibungen und solchen schwierigen Dingen. Aber das soll jeder sehen und auch fragen dürfen. Und eine Leitung soll das auch nicht als einen Angriff auffassen, wenn jemand fragt, wir haben das und das Opfer gesammelt, was ist denn jetzt damit geworden? Ich würde das gerne wissen. Also das muss sein. Das bedeutet nicht, dass wir über Ausgaben irgendwie demokratisch abstimmen. Und es ist nach meiner Meinung auch nicht richtig, dass Leute irgendwie eine große Spende machen und damit aber verbinden, ich will, dass das Geld da und dafür verwendet wird. Also wir geben Geld in das Reich Gottes und damit ist die Verantwortung für die Gemeinde zu Ende. Und es braucht dann dieses Vertrauensverhältnis zur Leitung, dass sie mit dem Geld das Richtige tut. Aber entscheiden über die Gelder tun wir mit unseren Diakonen zusammen. Und jetzt in unserer Gemeindegröße haben wir da Grenzen, wo die Diakone auch ohne Absprache mit uns über Ausgaben entscheiden können, weil das einfach im Tagesgeschäft gar nicht mehr anders geht. Aber größere Sachen wie eine Anstellung besprechen wir in einer Runde von 7 Männern und bevor wir da nicht total einig sind, geschieht da nichts. Und das gibt einer Gemeinde viel Sicherheit und die wissen, wenn da über 4 oder 7 Leute auf Dinge draufschauen, dann passt das auch und dann ist das nicht eine abgefahrene Idee von einem Einzelnen. Also in dem Bereich Geld viel Transparenz, ganz viel Offenheit und dann, denke ich, hat der Teufel da keine Möglichkeit, irgendwo einzudringen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf eine Stellung etwas einbildet und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat, denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Also das war nochmal diese Passage aus der NGÜ. Es soll nicht jemand sein, der erst kurz zum Glauben gekommen ist, weil wir alle in der latenten Versuchung sind, dass für uns Titel oder Positionen enorm wichtig sind in unserem Herzen. Und dass wir um des Titels willen dann irgendwie in solche Dinge hineinkommen. Und das soll nicht so sein. Und ich glaube, dass es für das Ältestenamt eine Zeit braucht, wo jemand ein paar Jahre wirklich gläubig ist und eine bestimmte Reife hat, um auch Verantwortung übernehmen zu können für die ihm anvertrauten Seelen, so sagt es die Bibel. Also darüber ist bei uns auch die Mitgliedschaft in der Gemeinde definiert, dass die Leute entscheiden, aus ihrem freien Willen und Antrieb heraus, wir wollen uns euch als Leitung unterordnen. Wir können sehen, dass das für uns auch Schutz bedeutet, dass hier ein Raum ist, ein Rahmen ist, wo wir wachsen können, wo wir dem Herrn dienen können und wo auch die speziellen Pläne Gottes in unserem Leben, unserer Familie zur Ausführung kommen werden. Und dann bedeutet das auch für uns als Älteste, dass wir wissen, für diese Leute haben wir Verantwortung. Also wir haben nicht Verantwortung für all die Gäste, die im Gottesdienst sind. Und oftmals werden wir auch gefragt nach Gebet für Kranke und wir sagen immer, wir können für dich beten als Geschwister, als Ältester kann ich nicht für dich beten, weil ich bin nicht dein Ältester. Die Autorität eines Ältesten ist bezogen auf die Ortsgemeinde. Die geht nicht automatisch an andere Orte über, sondern dort, wo die Berufung ist, dort ist die Autorität. Und deshalb denke ich, ist es gut, dass das nicht jemand ist, der erst kurz gläubig wurde. Gut, ich denke, wir sind noch am Mittag. Ach nein, wir haben 12:30, ne? Eine kurze Pause, ja? Gut, dann machen wir eine 5-minütige Pause. Oh, nee, nicht auf dem Notebook, auf dem Mischpult. Frank, auf dem Mischpult, der Masterknopf. Ja, vorsichtig aufdrehen, weiter, 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 danke. So, wir machen weiter. Zeit ist kostbar. Kommt bitte wieder herein und nehmt Platz. Die 5 Minuten sind vor 5 Minuten um gewesen. Kannst du vielleicht noch eine Idee mehr geben, Frank? Dann muss ich nicht so laut sprechen. Danke. So, und auf dem Programm eigentlich nur Rekord. Nimmt auf? Super. Ich möchte noch einen Punkt anfügen zu dem Bereich Aufgaben der Ältesten. Das ist natürlich ein sehr vielfältiger Bereich und da können wir heute nicht uns da alles anschauen. Aber einen Punkt möchte ich nennen, weil es die zentrale, die wichtigste Aufgabe ist und das muss auch die wichtigste Aufgabe sein und auch bleiben. Bei all den vielen anderen Herausforderungen und Dingen, die es zu tun gibt und die erledigt sein wollen in der Gemeinde, ist das wirklich das Wichtigste und das Erste. Älteste haben in erster Linie die Aufgabe, vor dem Herrn zu stehen, vor dem Herrn zu sein. Das ist die oberste Priorität. Oftmals, wenn wir an Gemeindeleitungen denken, haben wir zuerst die Aufgaben im Blick und die Menschen und das, was da alles zu tun ist. Die erste Aufgabe ist das Stehen vor dem Herrn. Zum einen die eigene persönliche Beziehung zu Gott, dass die gepflegt ist, dass die stark ist, dass wir da regelmäßige Zeiten haben als Leiter vor unserem Herrn. Und das hätte ich so nicht gedacht, als ich noch im Beruf war. Das ist auch als Vollzeitler echt eine Herausforderung, da diszipliniert zu bleiben und diese Zeiten zu haben. Ich hatte bis dahin immer gedacht, ja gut, durch das Arbeiten gehen ist eben die Zeit für Gemeinde knapp und dann noch Zeit haben zum Beten ist alles so eine Sache, ist irgendwie schwierig. Wenn ich dann mal die Arbeit nicht mehr habe, dann habe ich Zeit zum Beten. Und die Zeit zum Beten, die war nie da. Und ich glaube, das geht auch vielen anderen so im vollzeitlichen Dienst. Du sitzt nicht irgendwann im Sessel und merkst, ja, jetzt habe ich wirklich gar nichts anderes zu tun, jetzt kann ich beten. Aber der Moment kommt nie. Und der Teufel versucht dafür zu sorgen, dass der Moment nie kommt. Und deshalb oberste Priorität, wenn wir Gemeinde leiten, wir stehen vor dem Herrn und unsere eigene Zeit vor dem Herrn ist das A und O. Und das versuche ich so zu leben, bevor irgendwas startet, dann an dem Tag auch in die Gemeinde hinein und bei dem, was wir da tun, die Zeit mit Gott. Und da ich selber auch im Anbetungsteam dabei bin, tue ich das auch zu Hause mit dem Klavier und habe da Zeit, wo ich alleine vor dem Herrn bin und singe und spiele. Weil ich glaube, echte Anbeter müssen das täglich tun, wenn sie das in der Gemeinde können wollen. Du kannst nicht 6 Tage die Woche irgendwie da völlig weg davon sein und dann plötzlich total gesalbt Anbetung leiden. Das halte ich für schwierig. Also diese eigene Beziehung zum Herrn ist die oberste Priorität und auch das Stehen vor dem Herrn in Bezug auf die Gemeinde. Wie gesagt, kann ich nicht ausführlich bringen, gibt es aber eine Lehre, glaube ich, von letzten Jahr, Gemeindebauseminar 2, da ist das sehr ausführlich drin. Älteste haben Regierungsgewalt in der Gemeinde. Das bedeutet in erster Linie, dass sie in ihren Treffen, im Gebet, vor dem Angesicht Gottes, regieren im Geistlichen, was geschieht. Und zwar durch Gebet, durch Proklamation, durch vom Geist geleitete Gebete wird entschieden, wo die Gemeinde hingeht. Viele verstehen regieren irgendwie Menschen beherrschen und Menschen zu Dinge zwingen, aber das ist nicht das, worum es wirklich geht, sondern das ist das vor dem Herrn sein und in dieser Position als Ältester haben wir die Autorität, im Gebet in Situationen hineinzubeten und zu sagen, was dort geschehen soll, in Übereinstimmung mit dem Wort. Ich sagte es ja gestern, Gemeinde bedeutet ein unaufhörliches Lösen von Konflikten. Und das bedeutet, es gibt Problemsituationen in der Gemeinde, mit Menschen, in Familien, in vielfältigster Art. Und das haben wir alles, ob das Eheschwierigkeiten sind oder Abhängigkeiten, Süchte, was auch immer. Und die Ältesten kommen zusammen, um dort im Gebet zu regieren, Finsternismächte zurückzudrängen, diesen geistlichen Krieg zu führen. Was geschieht hier in unserem Verantwortungsbereich? Und das ist unsere Verantwortung und dort haben wir diese Autorität. Dirk Prinz hat immer gesagt, Autorität nützt nur so viel, wie sie ausgeübt wird. Und mich hat der Heilige Geist viele Male geleitet, mir ganz bewusst zu sein, das bete ich jetzt als Ältester über der Gemeinde. Und da sehe ich diesen Einfluss und diesen Geist werfen wir jetzt wieder raus. Und diesen Geist bedrohen wir und das dulden wir nicht. Und das binden wir und das wollen wir nicht haben. Und dafür kommt das und das und das. Also das ist Gemeinderegieren hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir im Glauben aussprechen, was wir sehen wollen. Wo wir sehen wollen, wie Menschen sich entwickeln, dass Menschen frei werden, geheilt werden, in ihre Berufungen kommen und das sprechen wir aus. Und das geschieht im Ältestentreffen und bei jedem auch persönlich zu Hause. Das ist gar nicht so sichtbar für die Gemeinde. Und dort ist Autorität da und wir haben es viele Male erlebt, dass der Herr sich zu solchen Gebeten auch stellt und dass da wirklich bahnbrechende Veränderungen kommen, alleine deshalb. Das ist die Hauptaufgabe biblischer Ältester, das Stehen vor dem Herrn und durch den Heiligen Geist geleitet zu beten und zu regieren, was geschieht. Was wollen wir in 5 oder 10 Jahren hier haben? Also wir gehen um mit den negativen Dingen. Wir wissen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht gegen die Menschen in der Gemeinde, aber wir sehen, da sind finstere Einflüsse, hier sind Kräfte der Zerstörung am Werk. Und wenn irgendwo an irgendeiner Ecke in der Gemeinde zerstörerische Mächte am Werk sind, dann geht uns das was an. Und dann werden wir am nächsten, bei uns ist der Dienstag, irgendeiner bringt da eine Information mit und dann gehen wir damit um. Und dann bekommen die Mächte eine Anweisung, wie sie sich zu verhalten haben. Das ist im Kern Gemeinderegieren, weil es dieser geistliche Konflikt ist zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Finsternis. Und dort werden die Dinge geboren im Geist, die dann in der Gemeinde mitunter erst nach Jahren hervorkommen. Also mich selber hat es so ermutigt, als der Andreas hier vorne stand gestern, weil es für mich selber das Zeugnis war, der Herr hat uns diese Gnade geschenkt, dass unsere Werte in die nächste Leitungsebene gekommen sind, ohne dass wir da jetzt einen Andreas vorher ganz sehr instruiert haben oder sein Konzept 10-mal Korrektur gelesen hätten und da ganz genau wusste, das darfst du sagen und das nicht. Und das hat mich so aufgebaut, dass es tatsächlich funktioniert. Das ist... Ein anderer Aspekt, dass wir vor dem Herrn stehen, wir brauchen unbedingt, dass der Herr uns seine Annahme, seine Liebe, seine Zuneigung immer wieder auch geben kann und zeigen kann, dass wir das erfahren, weil wir sehr viel Angriffe und Ablehnungen in diesem ganzen Gemeindeding erleben. Und das, denke ich, haben wir alle schon irgendwo erfahren. Und wenn du das noch nicht erfahren hast, wird es kommen, dass Menschen dich angreifen und als Gegner auftreten und dich in Frage stellen. Also das ist ein anderer Aspekt, dass dieses Ding das erste Ding sein muss im Leben eines Leiters, dass wir vom Herrn her gesättigt sind, gefüllt sind damit, mit dem Wissen, Gott ist für mich, Gott hat mich angenommen, der Herr liebt mich, der Herr ist mein Hirte, er sorgt für mich. Und das brauchen wir regelmäßig und deshalb ist also für Leiter ohne Sprachengebet ausgeschlossen. Dieses sich selber erbauen im Herrn über das Beten anderen Sprachen ist für mich ein Werkzeug wie für einen Klempner die Rohrzange oder für einen Tischler die Säge. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ohne dem gehen soll, wie man das überleben soll, in manchen Situationen nicht die Möglichkeit zu haben, in anderen Sprachen zu beten und dabei konzentriert zu sein auf dem Herrn, weil die Bibel sagt, unser Verstand ist fruchtleer und das ist ein großer Segen. Weil oftmals finden unser Verstand nicht so viel Konstruktives statt. Die Kritiker merken das immer an als Negativpunkt fürs Sprachengebet. Das ist der Riesenvorteil, dass der Verstand mal Pause hat. Weil wir können viele Gemeindedinge nicht lösen mit unserem Verstand. Und dann sind wir konzentriert auf den Herrn. Also Sprachenbeten bedeutet nicht, ich bin beschäftigt mit irgendwas anderem, weil ich ja trotzdem in Sprachen reden kann, sondern ich bin damit innerlich konzentriert auf ihn. Und erwarte und erfahre, dass er da in mir etwas tut. Also es ist ein ultimatives Werkzeug für Leiter, denke ich, nicht verzichtbar. Und da sind lange Zeiten vor dem Herrn. Und ich glaube, wenn das Ganze wächst, dann reichen da nicht auch früh irgendwie die 15 Minuten oder die halbe Stunde. Es braucht dann in bestimmten Phasen Stunden von Gebet. Stunden. Um einen Plan zu bekommen, was ist hier eigentlich los? Gott, wo willst du hier hin? Wieso geschieht das jetzt? Was sollen wir daraus lernen? Und wir versuchen auch in ganz praktischer Weise, Leuten da zu helfen und sind damit auch involviert in schwierigste Ehesachen oder Auseinandersetzungen mit Verwandtschaft oder Schwierigkeiten in der Erziehung der Kinder, was es auch immer ist. Und um da auch Weisheit haben zu können und Dinge ordnen zu können, helfen zu können, brauchen wir dieses immer wieder gefüllt sein vom Herrn. regelmäßige Zeiten vor dem Herrn und natürlich auch in diesem Buch, im Wort Gottes. Also ich staune, wie viel Zeit manche Leiter dafür irgendwelche Gemeindemodelle haben und für Schriften und Unterlagen. Ich frage mich, woher die Zeit haben, sich mit irgendwelchen Modellen ausführlich zu befassen, weil das Buch ist so voll von den Dingen, wie es geht, und darin müssen wir forschen und uns bewegen. Und das Ganze gibt uns dann auch Schutz vor Abhängigkeit von Menschen. Also das ist der Aspekt, wir empfangen die Zuneigung, die Annahme, die wir brauchen, und ein Leiter braucht die genauso wie jeder andere Mensch auch, von ihm. Und müssen die uns damit nicht von Menschen holen, kommen damit auch nicht in die Abhängigkeit von Menschen, deren Zustimmung zu ernten oder zu bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Oberste Priorität, Aufgabe der Ältesten, stehen vor dem Herrn. Dass das eigene Herz gestärkt ist, gefüllt ist, sicher sein kann. Ich bin angenommen, Gott ist mit uns, Gott ist für uns. Und vor dem Herrn werden die Weichen gestellt, was in der Gemeinde geschieht. Und das kann ganz einfach starten. Und ich halte viel davon, Schriftstellen zu beten. Auch wenn der Herr uns direkt Gebete gibt und dann auch prophetische Sachen und so. Aber die sind immer eingetrübt, auch mit unseren Ideen und Gedanken. Ich halte viel davon, konkret Schriftstellen zu beten, in Situationen hinein. Und wir beten das so und senden das Wort aus im Glauben, dass es jetzt exakt das tut, wovon es spricht. Und so kann das Wort diese Kraft entfalten, die im Wort Gottes ist. Und es ist sagenhaft, es gibt für alle Situationen Passagen im Wort Gottes. Das ist wirklich gewaltig. Also daraus, das ist so der Block Regieren und Herrschen in der Gemeinde. Und das ist jetzt so durchgeschieden auch, das ist das, was dann auch zu einem Ältestentreffen im Kern abläuft. Also wir klappen nicht zuerst ein Notebook auf, und haben alle unsere Listen, die sind lang, was es alles auch im Detail zu besprechen und zu entscheiden gibt. Damit fangen wir nicht an und müssen uns da auch immer wieder disziplinieren. Halt, wir kommen zusammen, wir haben einen Austausch, wir freuen uns, dass wir uns sehen, und dann kommen wir erstmal vor dem Herrn. Ich kenne das von früher, diese Besprechungen bis nach Mitternacht, 10 Leute in einem Raum, 12 Meinungen, 6 Stunden geredet, 0 Ergebnis. Fährst frustriert nach Hause. Das will ich nie wieder haben. Und das ist ultimativ. Also wir kommen auch im Ältestentreffen zusammen und zuerst beten wir ihn an und erheben ihn. Und das Wunderbare ist, wir haben eine Verantwortung, aber wir können die immer auf Jesus werfen. Wir haben ja immer unseren einen Mann an der Spitze. Er ist der Endverantwortliche. Und er ist der Fels und ihm reißt da nichts vom Sockel. Ihm wird nichts derartig erschüttern, dass er umfällt. Niemand kann an seinem Stuhl sägen. Das ist enorm tröstlich. Er hat die Kontrolle. Und da gibt es nichts, was auftreten könnte ihm gegenüber, wo er dann zittert. Nichts. Und da freuen wir uns an ihm. Und aus dieser Zeit heraus gehen wir dann konkret im Gebet in Bereiche, wo wir sagen, das soll hier geschehen im Namen Jesu. Sprechen da Dinge aus, die wir wollen, und widerstehen dem, was wir nicht wollen. Und das stellt erstmal im Geistlichen die Weichen, und im sichtbaren Bereich ist natürlich dann auch mit praktischen Dingen, kommen dann die Dinge dem nach, was mal im Geistlichen entschieden wurde. Ich denke, wir gehen bis hierher und wir haben noch ein paar Minuten, wenn dazu Fragen sind, dass ihr die gerne stellen könnt zu dieser Thematik Leitung von Gemeinde, Ältestenschaft, was Älteste tun, was sie nicht tun. Ja, bitte?
Eine Frage zu den Einsätzen von Ältesten. Sie haben sehr detailliert geschrieben, Zeitungen und so weiter. Da steht ja, dass Titus Älteste einsetzen sollte. Denkst du, dass Titus zu den Aposteln gehörte oder dass er nicht zu den Aposteln gehörte? Weil das kann ich nicht so rausnehmen.
Ja. Also für die Aufnahme, die Frage ist, wie das Einsetzen der Ältesten funktioniert. und welche Rolle da Titus hatte. Also wir wissen aus dem Wort, dass Titus ein Schüler war von Paulus, aber ich denke, in dieser Phase war er selber in apostolischer Autorität. Also im Kern, wenn der Herr Gnade gibt, kommt ja bald unser Buch über Gemeindebau. Da ist es detailliert beschrieben. Im Kern setzt der Heilige Geist durch Apostelälteste ein. Das ist die Kerndefinition. Was bedeutet, wir müssen beten, dass der Herr den apostolischen und prophetischen Dienst im Land freisetzt. Wir müssen beten für Apostel und Propheten, weil auf deren Diensten, deren Grundlage ist die Gemeinde erbaut. Also das ist echt ein gutes Gebet, das ist die Investition in die Zukunft. Den Herrn zu bestürmen, gib in unserem Land Apostel und Propheten, die echten Apostel und Propheten. In der Gemeinde dann ist es so, dass Leute in dieser Weise dienen, hatten wir auch gerade vorhin im Gespräch, und der apostolische Dienst ist dann der, der das Ganze amtlich macht und dann die Einsetzung vornimmt. Aber das ist nicht in der Form, dass dann die Gemeinde sagt, was, der ist Ältester? Boah, wo kommt denn da jetzt her? Also so funktioniert das nicht. Das ist im Apostelgeschichte ist das alles mit Leben gefüllt. Also eine ganze Gemeinde wird sehen können, ja genau, das haben wir schon immer gewusst. Und das ist ohnehin der, wo wir noch um Rat fragen und wo wir Hilfe bekommen. Und das ist jetzt bestätigt vom Apostel, das ist jetzt ein Ältester. Also irgendwie läuft das organisch. Und ich glaube auch, dass geschaut werden muss nach diesen Bedingungen, und dass ein Apostel das auch nur überschauen kann, wenn er die Leute auch kennt. Also was für mich da ausscheidet, ist der Gedanke, es fliegt jemand um den halben Globus, kommt in die Gemeinde, sieht die Leute zum ersten Mal, setzt Älteste ein, weil er den Aposteltitel hat und geht wieder. Kann ich mir nicht vorstellen und war auch in der Apostelgeschichte nirgendwo so. Sondern da sind Beziehungen da. Der Apostel kennt die Familie, kennt das Umfeld, kennt die Gemeinde und da ist Freundschaft, das ist auf der Ebene von Beziehungen. Es wird immer so dieses Dienstding gesehen. Wir rufen jetzt mal einen Apostel, hat jemand eine Liste, wir gucken im Branchenbuch unter Apostel, den rufen wir jetzt her, weil wir haben keine Ältesten, da setzt die jetzt ein. Das ist alles auf der Ebene von Beziehungen. Ja. 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 Ja, noch ganz kurz zur Ergänzung. Also, ich sehe es nicht im Wort Gottes, dass eine Ältestenschaft über eine demokratische Wahl von der Gemeinde gewählt wird. Also, das sehe ich nicht im Wort und das halte ich für falsch. Also, dass man da eine Liste hat mit Kandidaten und dann alle ihre Stimme geben, wer die meisten Stimmen hat, wird es dann, also, das sehe ich nicht im Wort Gottes. Mitgliedschaft in der Gemeinde. Unser Verein besteht aus 7 Menschen. Und das ist Älteste und die Diakone, weil man das für einen Verein in unserem Land braucht, die Anzahl von Leuten. Und das Wesen des Vereins ist, dass alles über Mehrheitsentscheidungen entschieden wird. Und das ist Welt und das hat mit dem Reich Gottes überhaupt nichts zu tun. Das Reich Gottes ist ein Königreich und da wird nicht demokratisch über Entscheidungen abgestimmt. Das heißt, ich würde sehr empfehlen, das ganze Vereinsrechtliche und damit Demokratische fernzuhalten von dem, wie wir im Geistlichen Gemeinde bauen, auch von der Struktur her. Wir nutzen den Verein als eine Art Werkzeug, weil wir sauber mit Finanzen umgehen wollen, so wie das auch die Gesetze in unserem Land fordern. Niemand in der Gemeinde ist Mitglied im Verein, weil dann muss man Jahreshauptversammlungen machen. Und da ist auch das eigentliche Machtverhältnis im Wesen des Vereins ist ja so, dass die Mitgliederversammlung den Vorstand beauftragt, zu tun, was zu tun ist. Und das ist genau andersrum, wie es in der Gemeinde sein soll. Es ist nicht die optimale Form, aber es gibt kaum Alternativen. Und ich würde sehr empfehlen, alles, was mit Verein zusammenhängt, minimal zu halten, mit minimalem Aufwand. Und es hat wirklich Zeit, also wenn Gemeinden am Entstehen sind, über die ersten Jahre bis 30, 40, 50 Leute, muss es nicht unbedingt sein. Also wir waren wesentlich größer, wir hatten schon eine Menge Räume gemietet und das haben halt Personen von uns privat gemietet. Und wir haben Geld verwaltet in Bar und das haben auch immer zweite Personen gegengezeichnet und waren dazwischen immer sauber und konnten Rechenschaft geben. Aber in das Vereinsding sind wir sehr spät eingestiegen. Und wenn das ganz zeitig losgeht, dann ist viel Beschäftigung mit solchem Zeug. Und in der Startphase braucht es erst recht die ganz klare Ausrichtung auf Gott und Zeiten von Anbetung und Gebet. Das ist so wichtig. Also von daher, Mitglieder der Gemeinde sind nicht Mitglieder im Verein. Dann, wenn keine Fragen mehr sind, können wir schließen. Hast du noch was ergänzt?
Ja, im Prinzip in dem Sinn, was du gerade gesagt hast, noch eine Antwort auf die Frage, wie Älteste eingesetzt werden. Du hast das schon gesagt, ich hatte mir das auch aufgeschrieben gehabt schon. Es braucht eine Gruppe von Menschen, in denen Leute heranwachsen können und in dem Herz eines Ältesten leben, was dann ein apostolischer Dienst erkennt. Und das ist eine Voraussetzung damit, das schließt sich ein bisschen an das an, was ich gestern als Eindruck weitergegeben habe. Es braucht diese Grundmasse, die Gott dann zu einer Gemeinde bestätigt durch das Einsetzen von Ältesten. Aber diese, Gott kann erst was bestätigen zu einer Gemeinde, was es schon gibt, durch das Einsetzen von Ältesten. Das ist auch eine Lehre, die wir von Derek Prinz gelernt haben. Dadurch, dass in eine Gruppe von Gläubigen Älteste eingesetzt werden, werden sie zur Gemeinde bestätigt von Gott. Und Titus ging ja zu Gruppen von Leuten, die durch den Dienst von Paulus gläubig geworden waren, die also bereits bestanden haben als definierte Gruppen von Gläubigen. Und zu denen hat Paulus Titus zum Beispiel hingesandt, um dort Älteste einzusetzen. Und das ist das, was auch Axel sagte, wir können nicht Struktur herstellen, bevor es das Leben gibt, was strukturiert wird. Ne? Wir können nicht erst Arme, Beine und Kopf formen und dann im Hinterher den Urklumpen machen, sondern erst braucht es den Urklumpen, diese Zelle, die das Leben Gottes in sich hat, die dann durch die Erbinformation aus Gottes Reich sich strukturiert und strukturiert wird vom Heiligen Geist. Also erst das gemeinsame Leben als Gruppe, das gemeinsame vor Gott stehen und dann werden in dieser Gruppe durch apostolischen Dienst Älteste eingesetzt. Willst du noch Schluss machen? Gibt es noch Fragen und hier gibt es auch noch Antworten. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Du hast noch eine Frage. Ja, bitte. Genau. Also die Frage war, wie viele Älteste braucht eine Gemeinde? Und was macht ihr mit Leuten, die auch noch den Wunsch haben, Älteste zu sein in der Gemeinde? Axel, du hast ja kein Mikro gehabt jetzt, ne? Also die Antwort ist Gott sei Dank ziemlich einfach, was wir mit Leuten machen, die auch Älteste sein wollen, weil die Ältesten sich nicht selbst einsetzen, sondern der apostolische Dienst. Brauchen die Ältesten nicht den Stress zu haben, wir sind jetzt daran schuld, dass derjenige nicht in die Berufung kommt, die er eigentlich von Gott hat oder meint zu haben. Das ist göttliche Weisheit darin, dass durch einen apostolischen Dienst Älteste eingesetzt werden und somit für alle in der Gemeinde klar ist, niemand unter uns hat jetzt jemanden bevorzugt oder benachteiligt mit dem Einsetzen eines Ältesten. Und letzten Endes ist eine Verantwortung eines jeden, damit klarzukommen, dass er eben nicht als Ältester eingesetzt worden ist, auch wenn er das meinte zu sein. Schon alleine, dass er mit so einem Moment Schwierigkeiten hat, ist in sich selbst ein Beweis, dass er dafür nicht geeignet ist, von Gott aus. Ja? Ja. Ja, das stimmt. Also nochmal die Frageerweiterung. Es gibt ja die Aufforderung oder diese Feststellung, wer das begehrt, dass ein Ältestenamt zu haben, dass es gut ist und dass es richtig ist. Richtig. Hartwig? Ja, gerne.
Also wie Paulus sagt, es ist gut, ein solches Amt zu begehren. Und wenn dieses Begehren aus der richtigen Motivation kommt, dann wird er, ohne dass er den Status eines Ältesten hat, dienen in der Gemeinde. Und wenn dieses Begehren da ist, weil es von Gott ist, wird der Tag kommen, wo diesem Begehren stattgegeben wird und er wird diese Position bekommen. Aber wie du sagst, wenn er auf dieses nicht erfüllte Begehren mit Frust, mit Rebellion, mit die anderen hindern mich und mit diesen Dingen eingeht, dann wäre der klare Beweis gebracht, dass er noch weit weg ist von der Erfüllung dieses Traums, den Gott ihm da dann gewähren wird. Also dieses Prinzip einfach zu dienen und sich zu bewähren, bis der Zeitpunkt kommt. Wir demütigen uns, bis Gott uns erhöht. Ja, Gott ist es, der uns erhöht. So, wenn jemand das begehrt, sagen, wunderbar, halt das fest, begehre das weiter und mach dich hier nützlich und diene und Gott wird Bahn machen. Bitte was?
Ich denke, das ist eine Herausforderung, die Leute mitzunehmen und zu fördern und sozusagen, wenn man gute Älteste sieht, provoziert das ja auch, wenn man eigentlich auch sowas auf ist. Ja.
Ja.
Genauso bei allen Leitern, auch bei Professoren und so weiter. Ich glaube, ich nehme die letztlich die frei, die nehme ich die frei, dass die neue Älteste vorzubringen.
Ja. Es gibt ja viele, viele Aufgaben oder Aufgabenbereiche und Bedürfnisse und Nöte in der Gemeinde. Und das war jetzt nicht ein Punkt, aber eine wichtige Aufgabe der Ältesten, Dienste zu entdecken, zu fördern, zu entwickeln. Und deswegen werden sie solche potenziellen Kandidaten, die jetzt auch so ein Begehren haben, den werden sie reichlich Raum machen in Form von Lehre oder Seelsorge oder wo auch immer ihre Schwerpunkte sind. Und die werden einen Vorlauf haben von Jahren, wo sie dienen und wo sie zeigen, hey, sie sind wirklich Kandidaten. Ja, also es ist ja, wir kommen ja nicht von der Konkurrenzidee her. Ja, wir sind jetzt vier Älteste. Was, da ist einer, der will Ältester werden. Der ist jetzt die Bedrohung, sondern die Gemeinde wächst und wir brauchen einen fünften oder meinetwegen einen sechsten oder so. Ja, und da sind sie ja dankbar dafür, dass der dieses Begehren hat und werden ihm helfen, seinen Teil zu tun, bis Gott ihn sozusagen bestätigt oder einsetzt. Und die Ältesten werden vielfach Raum haben und Nöte haben, wo sie sagen, wir sind froh, dass wir den da einsetzen können. Also das Dienen fängt ja nicht an, wenn jemand dann den Status hat, sondern er bekommt den Status, weil er gedient hat. Wie mit den Diakonen. Sie bewähren sich und dann werden sie eingesetzt. Also es ist nicht einer, dient nicht in der Gemeinde, dann wird der Diakon und dann fängt er an zu dienen, sondern weil er schon gedient hat und sich bewährt hat, dann bekommt er offiziell diesen Status oder diese Verantwortung oder diese Position. Ja. So, das ist alles im Fluss irgendwie. Ja, das ist wichtig, dass wir das verstehen.